Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Heute wird es weihnachtlich und wir sprechen über ein ganz besonderes Genussmittel, welches an Weihnachten nicht fehlen darf, die Schokolade. Ho, ho, ho. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Weihnachtsfolge unseres Podcasts und freue mich darauf, mit Ihnen in die zart schmelzende Welt von Schokolade einzutauchen. Zugegebenermaßen haben wir uns heute aus diesem Anlass ein paar Kostproben mitgebracht. Ja, Schokolade ist an Weihnachten eigentlich nicht wegzudenken und quasi in jeder Form erhältlich. Kugeln, Rentiere, Weihnachtsmänner und vieles mehr. Aber vielleicht haben Sie auch gemerkt, dass der Preis für die süße Versuchung in diesem Jahr gar nicht so süß war. Welche Gründe hinter dem Preisanstieg stecken, was Schokolade mit Chemie zu tun hat und ob sie wirklich glücklich macht, besprechen wir heute mit Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hähnle von der TU Dresden. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, ihr kennt das schon, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Ja, lass uns heute doch einmal mit einer anderen Art der Definition starten. Schokolade und Weihnachten. Wie gehört das denn für euch ganz persönlich zusammen?
Also üblicherweise kriege ich von meiner Mutter immer einen Adventskalender zusammengestellt in so Tütchen und da ist diverseste Schokolade drin. Aber weil die dieses Jahr umzieht, hat sie es nicht geschafft. Deswegen puzzle ich dieses Jahr nur und mir fehlt die Schokolade schon ein bisschen.
Also für mich ist jetzt Weihnachten gar nicht so sehr mit Schokolade verbunden, muss ich sagen, sondern eher mit Lebkuchen, und zwar Elisenlebkuchen aus Nürnberg, um ganz genau zu sein. Da aber dann die mit Schokoladenüberzug. Und es geht zurück bis, was weiß ich, zu meiner Kindheit. Wir hatten damals Verwandte in Nürnberg und die haben uns zu Weihnachten immer ein riesengroßes Paket Lebkuchen aus Nürnberg geschickt. Und da gab es dann die braunen, Natur, die weißen mit Zuckerguss und halt die schwarzen mit Bitterschokolade. Und seitdem liebe ich die.
Ja, bei mir ist es eigentlich ganz klassisch der Schoko-Weihnachtskalender, wobei der auch weniger mittlerweile auf dem Tisch steht und wir auch bei unserem Sohn darauf achten, dass er natürlich eher pädagogisch wertvolle Sachen bekommt, so wie in diesem Jahr zum Beispiel ein Weihnachtskalender mit verschiedenen Weihnachtsgeschichten. Insofern, Schokolade kommt natürlich trotzdem genug rein, schmeckt an Weihnachten auch immer noch am besten. Aber naja, wir haben ja in diesem Jahr schon über die ausgewogene Ernährung genug geredet. Insofern ist das bei der Schokolade natürlich nicht anders. Und jetzt lasst uns vielleicht zu den wissenschaftlichen Fakten kommen. Schließlich sind wir ja ein Wissenschaftspodcast. Starten wir mal mit der Geschichte. Ja, seit wann essen wir Menschen denn Schokolade?
Also wenn wir die Frage nach Herkunft und Verarbeitung besprechen, dann müssen wir unterscheiden zwischen Schokolade und Kakao, was umgangssprachlich oft gleichgesetzt wird. Man denkt zum Beispiel an heiße Schokolade, heißer Kakao, das ist für viele ein und dasselbe. Tatsächlich aber ist, wenn man es ganz kurz fassen möchte, Kakao der Rohstoff, den man aus den Kakaobohnen gewinnt, und die Schokolade ist dann das fertige Produkt, die man eben herstellt, indem man diesen Kakao mit weiteren Zutaten mischt. So, und der Kakaobaum, der stammt aus Mittel- und Südamerika. Wenn man versucht, geschichtlich einzuordnen, seit wann es Kakao oder Schokolade gibt, dann waren es vermutlich die Olmeken, die ersten, die Kakao genutzt haben. Die Olmeken, die gelten als die älteste bekannte Hochkultur in Mittelamerika. Die lebten da vor rund 1500 vor Christus bis 400 vor Christus. Und die haben dann wohl, zumindest sagt so die Geschichtsschreibung, vor rund 2000 bis 3000 Jahren erstmals aus Kakaobohnen so ein Getränk hergestellt, gewürzt mit allem Möglichen und dann zu rituellen Zwecken getrunken. Ähnliches kennt man dann auch von den späteren Maya. Die lebten so von 250 bis 900 nach Christus, auch in dieser Gegend des heutigen Mexikos. Und dann den Azteken, die im 14. bis 16. Jahrhundert lebten. Und von denen, also den Azteken, da haben dann die spanischen Eroberer den Kakao nach Europa mitgebracht. Das war erstmals 1522. Ja, und angeblich wurde dann die erste heiße Schokolade 1544 am spanischen Hof serviert. So die erste feste Schokolade, also so wie wir sie heute kennen, die erste moderne Schokoladentafel, wenn man so sagen darf, die wurde 1847 dann von einer britischen Firma hergestellt. Die mischten dann Kakaobutter, Kakaomasse, Zucker und stellten daraus dann sozusagen die erste moderne Schokolade her, so wie wir sie heute dann auch noch kennen.
Und die Milchschokolade, wer die erfunden? Wirklich die Schweizer?
Ja, da wird häufig behauptet, dass die aus der Schweiz stammt, die Milchschokolade. Da wurde wohl tatsächlich auch erstmals 1875 Kondensmilch und Milchpulver mit zur Herstellung von Schokolade verwendet. Tatsächlich aber wurde die erste Milchschokolade, Achtung, in Dresden entwickelt, und zwar schon im Jahr 1839. Da hat eine Firma namens Jordan und Timaeus eine Schokolade mit Eselsmilch hergestellt. Warum jetzt Eselsmilch, weiß ich nicht, aber das war damals dann tatsächlich die erste echte Milchschokolade, also mehr als 30 Jahre früher als die berühmten Schweizer Hersteller. Und überhaupt muss man sagen, dass Dresden im 19. und im frühen 20. Jahrhundert ein ganz bedeutendes Zentrum der Schokoladenherstellung war, sowas wie die Schokoladenhauptstadt Deutschlands, wenn man so sagen darf.
Lass uns zurückkommen auf den Kakao. Wo wird denn der heute hauptsächlich angebaut?
Heute wird Kakao vor allem in tropischen Regionen rund um den Äquator angebaut, weil die Pflanze so ein warmes und feuchtes Klima benötigt. Weltweit werden pro Jahr so rund 4 Millionen Tonnen Kakaobohnen produziert. Und die wichtigsten Anbauländer, das sind heute nicht mehr die Länder in Mittel- und Südamerika, woher der Kakao ja ursprünglich stammte, sondern die Elfenbeinküste und Ghana in Westafrika. Die beiden Länder zusammen produzieren so rund 2/3 der weltweiten Kakaoproduktion. Weitere große Hersteller oder Produzenten sind dann weitere afrikanische Länder wie Nigeria, Kamerun, aber auch in Indonesien zum Beispiel wird Kakao angebaut und dann natürlich Brasilien, Ecuador, Peru, also in Süd- und in Mittelamerika. Je nach Land, ist dann vielleicht ganz interessant, kann man dann auch verschiedene Kakaosorten unterscheiden. Die heißen dann zum Beispiel Forastero, Criollo, Trinitario, Nacional und dann gibt es noch einige weitere.
Unterscheiden sich diese Kakaosorten dann im Geschmack beziehungsweise auch in der Verwendung bei der Schokoladenproduktion?
Ja, absolut. Die Sorte Forastero, das ist so die am weitesten verbreitete, die macht glaube ich so rund 80-90% der Weltproduktion aus. Und das ist die Sorte, die hauptsächlich jetzt in Westafrika angebaut wird. Die ist robust, die Pflanze, sagt man, liefert hohe Erträge und ist damit so die Hauptsorte für die, ich sag mal, industrielle Massenproduktion, wenn man es so vielleicht nennen darf. Der Geschmack wird mit sehr intensiv beschrieben, sehr viel Bitterstoff, aber halt nicht so sehr feine Aromen. Und dann die zweite Sorte, die ist dann sehr wichtig ist, die Sorte Criollo. Die gilt demgegenüber dann als die Edelkakaosorte. Die hat ein sehr feines, mildes, komplexes Aroma. Die Pflanzen sind aber anspruchsvoller, empfindlicher, weniger resistent gegen Schädlinge und das macht dann den Anbau eben etwas problematischer. Und diese Criollo-Sorte, die stammt jetzt vor allen Dingen aus Süd- und Mittelamerika. Ja, dann gibt es noch einige weitere, wie gesagt, Trinitario, das ist eine Kreuzung aus Criollo und Forastero, die kommt aus Trinidad, Trinitario, kommt auch der Name her. Die Sorte Nacional, die gibt es hauptsächlich in Ecuador. Und diese letztgenannten, also Trinitario, Criollo Nacional, die nimmt man jetzt nicht für die, ich sag's mal, einfache Schokolade, sondern eben für hochwertigere Premium- oder Edelschokoladen.
Also ich bin schon Schokofan, wenn ich hochrechne, esse ich bestimmt einmal die Woche Schokolade. Wenn ich jetzt aber an meinen Bruder denke, der isst mindestens doppelt so viel, wenn ich sogar, kommt auf die Saison an, täglich Schokolade. Hast du da ein paar Zahlen, so pro Kopfverzehr? Das würde mich jetzt echt interessieren.
Ich habe mir nachgeguckt auf Statista, da findet man so Zahlen. Und zwar sagt man, dass man in Deutschland im Jahr 2023 rund 9,5 Kilogramm Schokolade pro Kopf gegessen hat. Und damit ist Deutschland so unter den Top 5 in Europa. An der Spitze stehen da die Schweizer mit über 10,5 Kilo. Wenn man das umrechnet, dann hat jeder Deutsche, jede Deutsche im Schnitt pro Jahr rund 100 Tafeln Schokolade gegessen. Also pro Woche mindestens 2 Tafeln. Das wird jetzt für dieses Jahr, für 2025 allerdings zurückgehen. Da wird ein Rückgang im Schokoladenkonsum vorhergesagt. Es wird vermutlich nur noch so rund 8 Kilo pro Kopf und Jahr liegen, was natürlich primär an den stark gestiegenen Preisen für Schokolade liegt.
Ja, woher kommt es denn, dass die Schokolade in diesem Jahr so viel teurer geworden ist?
Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Das ist, Wichtigste ist natürlich, dass es massive Ernteausfälle gegeben hat, in Westafrika vor allen Dingen, verursacht durch Extremwetterereignisse, also wenn man so will, als direkte Konsequenz des menschgemachten Klimawandels. Diese Plantagen dort in Westafrika sind auch relativ alt und nicht so gut vorbereitet eben auf das, was jetzt durch den Klimawandel gewissermaßen an Konsequenzen resultiert. Und durch diese schlechte Ernte wurde der Kakao dann knapp am Weltmarkt. Und dann gibt es ja Spekulationen an den Börsen und entsprechend stieg dann der Preis. Ich nenne da mal eine Zahl, die ich gefunden habe. Eine Tonne Rohkakao, die kostete an der Börse in London 2022 2.600 Dollar und knapp 2 Jahre später, im Dezember 2024, zeitweise bis zu 12.000 Dollar, also das fast fünffache mehr. Jetzt in diesem Jahr ging es dann wieder runter, im Oktober 2025, da waren es dann noch 5.400 Dollar oder so, aber immer noch das Doppelte als im Vergleich vor wenigen Jahren. Ja, und jetzt, obwohl der Kakao eigentlich nur einen kleinen Teil der Herstellungskosten ausmacht, haben dann die Hersteller die gestiegenen Rohstoffpreise an die Verbraucher weitergegeben. Die haben aber jetzt eben nicht nur die Rohstoffpreise weitergegeben, sondern auch, ja, wie soll man sagen, die Krise etwas genutzt, um ihre Preise anzupassen oder halt auch die Packungen bei gleichem Preis kleiner zu machen. Da sind dann die Schokoladenpreise in Deutschland 20-30% gestiegen. Schokolade wird also so ein bisschen zum Luxusgut und man muss wohl damit rechnen, dass die Preise auch noch länger so hoch bleiben.
Lass uns doch zur Herstellung kommen. Die Schokolade heute wird ja nicht mehr so hergestellt wie bei den Maya, oder?
Das, was wir heute als Schokolade kennen, das stammt aus einem ja recht komplexen Verfahren. Ich kann das mal ganz, ganz kurz beschreiben. Das beginnt mit den Rezepturbestandteilen. Die Hauptzutaten sind die Kakaomasse, die Kakaobutter, der Zucker und bei der Milchschokolade dann das Milchpulver. So, wenn man jetzt die Schritte einteilen möchte, dann kann man sagen, zunächst mit die Verarbeitung der Kakaobohnen bis zur Herstellung des Rohkakaos. Und dann kommt in einem zweiten Prozess gewissermaßen die Herstellung der eigentlichen Schokolade. Wenn man jetzt mit den Kakaobohnen beginnt, da werden dann die reifen Kakaoschoten, die werden manuell geerntet, die werden dann geöffnet und dann lässt man die, wenn man so will, liegen. Das heißt, die fermentieren dann zusammen mit dem Fruchtfleisch für so ein paar Tage, 5 bis 7 Tage. Da kommt es dann zu Gärungsprozessen und bei dieser Fermentation, da entstehen dann Verbindungen, die dann hinterher beim Rösten die charakteristischen Kakaoaromen entwickeln. Da werden dann Bitterstoffe abgebaut, auch die Farbe entsteht durch Oxidationsprozesse. Ja, und diese fermentierten Kakaobohnen, die lässt man dann, oder die Kakaoschoten besser gesagt, die lässt man dann trocknen, um den Wassergehalt zu reduzieren und dann natürlich auch die Lagerfähigkeit zu erhöhen.
Wie wird da jetzt Schokolade aus dem Kakao?
Ja, die getrockneten Bohnen, die werden dann in der Schokoladenfabrik geröstet. Es ist ähnlich wie bei der Kaffeeröstung, nur bei etwas niedrigeren Temperaturen. Da nutzt man Temperaturen von so 120 bis 150 Grad für ein paar Minuten. Und dabei entstehen dann die typischen Aromastoffe, die Bohnen werden spröde und dann kann man die Bohnen hinterher zerbrechen gewissermaßen. Man nennt es dann Kakaonips und diese Kakaonips, die werden dann hinterher fein gemahlen. Dabei entsteht dann so eine flüssig-cremige Kakaomasse. Flüssig deswegen, weil die Bohnen sehr viel Fett enthalten, die sogenannte Kakaobutter, und die wird dann da regelrecht rausgepresst sozusagen aus den gerösteten Bohnen. So, und diese Kakaobutter, wenn man die dann sozusagen abgepresst hat, dann wird die einer der wichtigen Bestandteile hinterher für die Herstellung. Und der Kakaopresskuchen, der dann übrig bleibt, aus dem wird dann das Kakaopulver durch Trocknen hergestellt.
Der Herstellungsprozess scheint mir jetzt ähnlich komplex wie beim Bierbrauen. Das ist ja jetzt aber immer noch keine fertige Schokolade.
Ja, was die Vielzahl an Prozessschritten anbelangt, ist die Schokoladenherstellung vielleicht sogar noch komplexer wie das Bierbrauen, denn für die eigentliche Schokoladenherstellung, da wird jetzt die Kakaomasse, die Kakaobutter, der Zucker und eben Milchpulver sorgfältig gemischt. Es wird dann durch Walzen verfeinert, damit man es möglichst eine zarte Mischung gewissermaßen bekommt. Und dann kommt ein ganz wichtiger Schritt, das sogenannte Konschieren. Das macht man in bestimmten Geräten, die heißen Konschen. Und da wird dann diese Schokoladenmasse mehrere Tage oder mehrere Stunden, sagen wir, beziehungsweise bis zu vielleicht 3 Tagen bei relativ hohen Temperaturen, da nimmt man so 70 bis 90 Grad, gerührt, geknetet, belüftet und dadurch werden dann einmal unerwünschte Aromen entfernt. Vor allen Dingen wichtig ist aber, dass die Masse jetzt sehr geschmeidig wird, sehr weich und sehr zart wird. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann kommt ein weiterer ganz wichtiger Prozess, nämlich das Abkühlen auf eine ganz definierte Temperatur und dann erwärmt man das wieder ein bisschen. Und dieses Temperieren, wie man das nennt, das sorgt dann dafür, dass die Kakaobutter gleichmäßig auskristallisiert, das heißt das Fett gleichmäßig auskristallisiert und es ist dann super wichtig für den Glanz, die Festigkeit, das Knacken sozusagen, wenn man die Stücke abbricht und für das Mundgefühl. Ja, und dann anschließend gießt man die sozusagen in fertige Formen und lässt sie abkühlen, bis sie fest ist.
Das war jetzt schon ganz schön lange und ja, ich habe jetzt aber auch Bock, was zu essen und wir haben hier ganz viele Tafeln Schokolade. Ich glaube, wir können hier mal eine Runde kosten.
Mach mal.
Wie, du darfst schon nicht drauf beißen, du darfst schon nur lutschen.
Und man merkt, ich bin kein versierter Schokoladenesser.
So, und jetzt mit vollem Mund weiter, oder?
Die Prozesse, die du beschrieben hast, klingen ja jetzt schon nach Chemie. Da gibt es dann bestimmt auch chemische Reaktionen, die da ablaufen.
Jetzt muss ich erstmal runterschlucken. Ja klar, ich meine, da laufen ganz viele verschiedene chemische Reaktionen ab. Das beginnt mit der Fermentation. Da werden dann durch die Mikroorganismen vor allen Dingen freie Aminosäuren aus den Kakaoproteinen freigesetzt, die dann später bei der Röstung ganz wichtige Reaktionen eingehen. Bei der Fermentation kommt es zur sogenannten Polyphenoloxidation. Da werden dann die Polyphenole zu Folgeprodukten umgesetzt. Das ist dann wichtig für die Bitterkeit, die Astringenz und die braune Farbe. Und durch die Bakterien kommt es zum Abbau und zur Bildung von bestimmten Säuren, die dann sozusagen für das saure Säureprofil sozusagen relevant sind. Und beim Rösten ist dann meine Lieblingsreaktion wichtig, die sogenannte Maillard-Reaktion. Die haben wir ja schon mal besprochen, ganz ausführlich. Kurz gefasst reagieren da die Aminosäuren, die bei der Fermentation gebildet wurden, mit den Zuckern im Kakao zu allen möglichen Aromastoffen. Die heißen Pyrazine, Pyrimidine, Furanone. glaube, da kennt man bis zu 500, 600 verschiedene Komponenten, die dann für dieses typische Röstaroma von der Schokolade verantwortlich sind.
In der Werbung wird ja oft das zarte Schmelzen der Schokolade im Mund beschrieben. Was in der Schokolade führt jetzt dazu?
Also für dieses Schmelzverhalten ist die Kakaobutter ganz wichtig. Also das aus chemischer Sicht Besondere an der Kakaobutter ist die Fettsäurezusammensetzung. Die Kakaobutter ist nämlich nur aus drei Fettsäuren aufgebaut und zwar zu je einem Drittel aus Palmitinsäure, Stearinsäure und Ölsäure. Das ist ganz was Besonderes im Vergleich zu den anderen Pflanzenfetten. Und durch diese spezielle Zusammensetzung, da ordnet sich dann das Kakaofett beim Abkühlen in eine spezielle Kristallisationsform. Achtung, die heißt Beta-5-Modifikation. Und die hat jetzt einen ganz definierten Schmelzpunkt, nämlich ganz genau 34 Grad Celsius. Und das hat dann zur Folge, dass die Schokolade im Mund ganz schnell und gleichmäßig schmilzt, aber nicht bei Raumtemperatur. Und zusätzlich verleiht dann diese Fettkristallmodifikation der Schokolade so diesen typischen Glanz und diesen typischen Knack beim Abbrechen von den Schokoladenstückchen.
Wenn ich hier so ein bisschen in den Zutatenlisten der Schokoladen oder zumindest einiger Schokoladen lese, dann steht da noch der Emulgator Sojalecithin. Wir hatten ja in unserer Folge zu den Zusatzstoffen besprochen, dass man Emulgatoren dazu braucht, um Flüssigkeiten, also Wasser und Öl, miteinander zu mischen. Aber wozu braucht man denn jetzt in Schokolade einen Emulgator?
Ja, das hängt in dem Fall jetzt mit dem Fett und dem Zucker, also genau den Zuckerkristallen zusammen. Wichtig ist, dass die Zuckerkristalle möglichst fein vermahlen werden, also ganz, ganz klein zerrieben werden sozusagen. Und die müssen dann im Fett oder genauer in der Kakaobutter möglichst gleichmäßig und stabil verteilt werden. Denn nur dann kriegt man so eine glatte, zart schmelzende Textur. Ansonsten würde der Zucker so ein bisschen sandig schmecken im Mund. Ja, und da kommt jetzt dieser Emulgator ins Spiel. Da nimmt man meistens Sojalecithin. Und das Lecithin hat, wie jeder Emulgator, eine fettliebende, lipophil, unpolar, sagt man da, und eine wasserliebende, also polare Molekülteile. Und dadurch lagert sich dieser Emulgator an den Grenzflächen zwischen den polaren Zuckerkristallen und den unpolaren Fettmolekülen an. Und dadurch wird dann die Agglomeration, sagt man, also das Zusammenballen der Zuckerkristalle verhindert und eine stabile, homogene Verteilung im Fett ermöglicht. Und dadurch schmeckt dann eben die Schokolade zarter und fühlt sich im Mund angenehmer an. Man braucht also diesen Emulgator vor allen Dingen bei den Schokoladen, die einen geringen Fettanteil und einen höheren Zuckeranteil haben.
Manchmal sieht man auf der Schokoladenoberfläche ja so eine Weißfärbung, vor allen Dingen, wenn man sie, naja, ein bisschen im Schrank vergessen hat. Das ist jetzt aber nicht schimmelig, oder was ist das?
Nee, es ist kein Schimmel. Das hängt auch mit dem Fett zusammen, also der Kakaobutter. Diese weiße Schicht, die nennt man fettreif. Und das sieht man tatsächlich manchmal so auf der Oberfläche von Schokolade, vor allem wenn die etwas länger aufbewahrt wurde oder vielleicht dann sich ab und zu in der Temperatur verändert hat, also mal ein bisschen geschmolzen ist vielleicht, dann wieder im Kühlschrank aufbewahrt wurde. Dieser Fettreif, der kommt daher, dass sich die vorhin genannte Kristallform der Kakaobutter zum Teil auflöst. Das heißt, die Kakaobutter im Inneren der Schokolade so ein ganz kleines bisschen flüssig wird und dadurch dann gewissermaßen an die Oberfläche wandert und dort wieder auskristallisiert. Und diese weiße Kristallform, die sich dann da bildet, das ist dann das, was man so als weißen Fettreif sehen kann.
Aber essen könnte ich die jetzt schon noch, oder?
Ja, absolut. Ich meine, letztlich ändert sich nur die physikalische Struktur, also die Kristallform des Fettes, was dann das Aussehen vielleicht etwas negativ beeinflusst. Aber auf den Geschmack hat es dann in der Regel keinen großen Einfluss. Man merkt allerdings manchmal, je nachdem wie stark dieser Fettreif ist, dass das sogenannte Mundgefühl vielleicht ein bisschen beeinträchtigt sein kann. Denn eine Schokolade mit viel Fettreif, die schmilzt dann vielleicht im Mund nicht mehr so zart und die Konsistenz ist dann vielleicht ein bisschen härter, wenn man, das merkt man vielleicht dann beim Abbeißen. Aber wie gesagt, es ist definitiv keine Verderbsreaktion, es entstehen da keine schädlichen Substanzen oder so und darum kann man so eine Schokolade mit Fettreif völlig ohne Probleme essen.
Nun hast du ja gesagt, dass der Kakao sehr teuer geworden ist. Könnte man nicht zum Beispiel Kakaobutter durch andere Fette ersetzen? Also ja, vermutlich gibt es da ja rechtliche Regelungen. Also anders gefragt, wann ist denn Schokolade wirklich Schokolade?
Also wie erwartet, gibt es da natürlich sehr genaue Regelungen. Schokolade ist in Deutschland und in der EU ein streng geschützter Begriff. Da gibt es eine EU-Richtlinie, 2000/36 heißt die, über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse. Dann gibt es eine deutsche Kakaoverordnung. Also viele, viele Regelungen. Entscheidend sind dabei Mindestanforderungen an den Gehalt von Kakaotrockenmasse, an Milchtrockenmasse, Milchfett und Kakaobutter. Nur wenn diese festgelegten Werte eingehalten werden, dann darf man das Produkt dann auch wirklich als Schokolade verkaufen. dunkle Schokolade zum Beispiel, die muss mindestens 35% Kakao-Trockenmasse, mindestens 18% Kakaobutter enthalten. Milchschokolade, wenn das draufsteht, dann müssen mindestens 25% Kakao drin sein, mindestens 14% Milchtrockenmasse. Jetzt darf man, wie du angesprochen hast, Peer, neben der Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette verwenden, bis zu 5%, zum Beispiel Palmöl oder sowas. Es muss aber dann auf der Verpackung gekennzeichnet werden, enthält neben Kakaobutter auch noch pflanzliche Fette. Und auch der Mindestgehalt an Kakaotrockenmasse, an Gesamtkakaotrockenmasse, muss auf der Verpackung angegeben werden. Da steht dann eben drauf 70%, 90% oder so. Produkte, die jetzt diese Anforderungen nicht erfüllen, die darf man dann nicht als Schokolade bezeichnen. Die müssen dann andere Bezeichnungen haben, wie zum Beispiel kakaohaltige Fettglasur oder so irgendwie was. Man kann also insofern nicht einfach Kakaobutter ersetzen durch andere Fette. Das heißt, man kann das machen, aber dann darf man das Produkt einfach nicht mehr Schokolade nennen.
Wir haben ja hier auf dem Tisch sehr viele verschiedene Schokoladensorten, von dunkel bis weiß. Worin unterscheiden die sich denn jetzt?
Also die wichtigsten Unterschiede sind im Kakaogehalt, das ist der entscheidende Parameter, und dann in den Anteilen an Zucker und Milch. Zartbitterschokolade, wir haben hier so eine 70-prozentige oder sogar 90- oder 100-prozentige, die enthalten dann eben diese 50 bis 100% Kakao. Masse, dann etwas Kakaobutter und vielleicht etwas Zucker, aber halt keine Milchbestandteile. Und diese zart-bitteren Sorten, die sind dann reich an eben Bitterstoffen, Polyphenolen. Vollmilchschokolade, die hat einen niedrigeren Kakaoanteil, der ist dann so zwischen 25 bis vielleicht 40% oder so. Und neben der Kakaomasse, der Kakaobutter, enthält die halt dann eben Milchpulver plus Zucker. Die ist dann süßer, weniger bitter und hat halt dafür dann Laktose und Milchfett drin. Und die weiße Schokolade, die enthält jetzt im Gegensatz zur dunklen Schokolade und zur Milchschokolade keine Kakaotrockenmasse. Stattdessen besteht die weiße Schokolade hauptsächlich aus der Kakaobutter, Milchbestandteilen und Zucker. Und dadurch hat sie eben diese helle weiße Farbe, schmeckt eher mild süßlich, weil halt eben die Bitterstoffe aus der Kakaomasse fehlen.
Ja, bevor wir zu den Bitterstoffen kommen, würde ich jetzt, glaube ich, mal die weiße Schokolade probieren.
Mach. Und ich nehme was von dieser bitteren.
Willst du 99?
Ja, unbedingt.
Also, du hast nichts zu trinken, das könnte gefährlich werden.
Ja. Nimm ein kleines Stück.
Ich würde auch weiß nehmen.
Gut. Nachdem wir uns gestärkt haben, haben denn diese Bitterstoffe, von denen du gerade gesprochen hast, in der Schokolade dann auch was mit der angeblich positiven Wirkung auf die Gesundheit zu tun? Also ist die dunkle Schokolade dann gesünder als die weiße?
Also es ist in der Tat so, dass die Bitterstoffe in dunkler Schokolade, also diese Polyphenole und davon dann vor allen Dingen die sogenannten Flavanole, die werden tatsächlich im Zusammenhang mit bestimmten Gesundheitseffekten diskutiert. Die wirken als Antioxidantien, die sollen auch einen positiven Effekt auf Blutdruck und die Gefäßfunktion haben. Da gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Studien, wo man für Schokolade solche Effekte auch gemessen hat. Tatsächlich sind aber die Effekte so super gering, sodass sie für eine langfristige, ich sage mal, Gesundheitsvorsorge oder so sicherlich nicht relevant sind.
Bitterstoffe und Antioxidantien sind ja das eine. Nun soll Schokolade aber auch noch viele andere tolle Stoffe enthalten, die im Körper positiv wirken sollen. Schokolade soll nicht nur gut fürs Herz sein und den Cholesterinspiegel senken, sondern auch die Konzentration verbessern, wach machen. Und angeblich wirkt Schokolade ja sogar als Aphrodisiakum. Was steckt denn da dahinter?
Also ehrlich gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht nicht viel. Ich meine, Schokolade enthält zwar eine Reihe potenziell pharmakologisch wirksamer Stoffe, aber in der Regel sind die Konzentrationen so gering, dass sie im menschlichen Körper sicherlich keine Wirkung auslösen. Das Einzige, was man da vielleicht nennen kann, ist das Koffein und das strukturell verwandte Theobromin. Das Koffein kennt man aus Kaffee und Tee natürlich. Das wirkt stimulierend auf das Herz-Kreislauf-System, kann die Müdigkeit reduzieren. Ähnlich wirkt Theobromin, dann vielleicht noch etwas länger anhalten, nicht ganz so aufputschen wie Koffein. So, wenn man jetzt die Gehalte vergleicht, dann sind in der Tat in einer Tafel, also 100 Gramm Bitterschokolade, bis zu etwa 100 Milligramm Koffein. Und das ist dann tatsächlich in etwa so viel wie in einer Tasse Kaffee mit 200 oder 300 Millilitern. Eine Tafel Bitterschokolade wirkt aber jetzt dann dennoch nicht so, ich sag mal, belebend oder wachmachend wie Kaffee. Denn zum einen trinkt man die Tasse Kaffee natürlich viel schneller, als man die Schokolade isst. Wie gesagt, man müsste ja eine Tasse Kaffee im Vergleich zu einer ganzen Tafel Bitterschokolade konsumieren. Ja, und zudem geht das Koffein aus dem Kaffee schneller ins Blut als aus der Schokolade. In der Schokolade verlangsamt das Fett die Resorption und dadurch wirkt dann das Koffein sozusagen bei der Schokolade deutlich langsamer. Ja, und bei Milchschokolade oder entsprechenden Schokoladen, die dann weniger Kakao Masse enthalten, da ist dann der Koffeingehalt deutlich geringer. Da sind es dann vielleicht nur noch so 15 bis 20 Milligramm pro 100 Gramm und das ist dann weit unter den wirksamen Mengen. Also wenn man tatsächlich die Koffeinwirkung haben möchte, dann geht es viel besser und schneller mit Kaffee oder mit Tee.
Schokolade sollte ich ja jetzt nicht dem Hund füttern, oder? Das ist ja gefährlich für die.
Ja, das stimmt absolut. Es liegt tatsächlich auch an dem Koffein und vor allen Dingen dann an dem Theobromin. Diese Verbindungen haben, wie gesagt, in den Konzentrationen in der Schokolade kaum eine Wirkung bei Menschen, aber für Hunde, da kann der Gehalt vor allen Dingen an Theobromin sogar lebensgefährlich werden, denn Hunde können diese Stoffe viel langsamer abbauen als Menschen. Vor allem das Theobromin ist da relevant, wie gesagt, da können bei Hunden bereits so ab etwa 20 Milligramm pro Kilo Körpergewicht Vergiftungssymptome auftreten. Und besonders gefährlich sind dann natürlich dann die dunklen Schokoladen oder das Kakaopulver direkt. Da kann dann in dunkler Schokolade bis zu 200-300 Milligramm und mehr pro 100 Gramm enthalten sein an Theobromin. Und wenn das jetzt ein kleiner Hund essen würde, dann kann es für den schon lebensbedrohend werden.
Lass uns vielleicht nochmal zum Menschen zurückkommen. Schokolade soll ja nicht nur gesund sein, sondern auch glücklich machen. Angeblich wird beim Genuss von Schokolade ja Serotonin ausgeschüttet. Kann man das wissenschaftlich erklären?
Also vielleicht ganz kurz zum Serotonin. Das ist ein aus der Aminosäure Tryptophan gebildetes biogenes Amin, wie man sagt. Und es ist ein ganz zentraler Botenstoff im Gehirn. Dort beeinflusst das Serotonin dann über bestimmte Rezeptoren die Stimmung, das Wohlbefinden, den Schlaf, den Appetit. Und ein Mangel an Serotonin oder eine gestörte Rezeptorbindung ist dann tatsächlich mit schlechter Laune, mit Ängsten, vielleicht sogar mit Depressionen verbunden. Und darum kommt diese häufige Bezeichnung von Serotonin als Glückshormon daher. So soll es tatsächlich einen, allerdings umstrittenen, Zusammenhang zwischen Schokolade und diesem Serotonergensystem, wie man es nennt, geben. Allerdings nicht wegen des Serotonins in der Schokolade. Da liest man zwar häufig, dass Schokolade Serotonin enthält, tatsächlich sind die Gehalte aber so winzig, dass es keine direkte Wirkung auf den Körper hat. Eventuell aber hat die Schokolade eine indirekte Wirkung auf den Serotoninspiegel und das kommt vermutlich eher, also weniger durch das Serotonin in der Schokolade, sondern durch den hohen Zucker- und Fettgehalt der Schokolade. Da gibt es eine Hypothese, die ist nach den Forschenden benannt, die aufgestellt haben. Die hießen Wurtmann auf Deutsch geschrieben. Und nach dieser sollte es so funktionieren, der Zucker aus der Schokolade fördert die Insulinausschüttung. Insulin fördert die Aufnahme von Aminosäuren ins Gewebe, auch ins Gehirn. Und wenn dann jetzt viel Tryptophan im Blut ist, dann kann dadurch auch mehr Tryptophan ins Gehirn aufgenommen werden und dort dann in Serotonin umgewandelt werden. Und da kommt dann auch nur das Fett aus der Schokolade ins Spiel. Das Fett verstärkt diesen Effekt zusätzlich, weil es das Tryptophan aus seiner Bindung an die Transportproteine verdrängt und so dann zusätzlich den Gehalt an freiem Tryptophan im Blut erhöht. Das klingt jetzt durchaus plausibel, ich erzähle es auch immer gerne in der Vorlesung. Ob der biochemische Effekt jetzt aber wirklich dann direkt zur Stimmungsverbesserung führt, das ist tatsächlich noch nicht abschließend geklärt. Da gibt es sicherlich noch viele andere Faktoren, psychologische Faktoren, das Belohnungssystem, all diese Aspekte spielen sicherlich ebenfalls eine große Rolle.
Daher kommt dann also die Lust auf was Süßes zum Nachtisch?
Ja, das kann die Lust auf einen süßen Nachtisch oder vielleicht auch generell auf Schokolade nach dem Essen oder so, es kann durchaus mit diesem biochemischen Mechanismus zusammenhängen. Entscheidend ist aber vor allen Dingen der Belohnungseffekt, der ja mit so einem Nachtisch verbunden ist. Ganz wichtig ist da vor allen Dingen auch so eine kulturelle Prägung auf bestimmte Gewohnheiten. Also viele Menschen verbinden den Nachtisch, meistens dann eben den süßen Nachtisch, quasi mit einer Belohnung und haben es gewissermaßen von klein auf gelernt, dass man eine besondere Mahlzeit dann auch mit etwas Süßem, also dieser Belohnung, abschließt. Das ist also quasi die Abrundung für das gute Essen. Und wenn diese Belohnung nicht kommt, wenn man die nicht kriegt, dann fehlt halt irgendwie was und das beeinträchtigt dann wiederum die Stimmung. Es ist insgesamt gesehen eine ganz spannende Mischung, wenn man so will, aus biochemischen Aspekten und eben soziologisch-kulturellen Gegebenheiten.
Thomas, jetzt hast du schon aufgezeigt, dass die positive Wirkung von Schokolade auf die Gesundheit wissenschaftlich kaum belegbar ist, nicht belegbar ist. Aber muss man dann vielleicht eher sogar in die andere Richtung denken? Also Schokolade enthält ja viel Zucker, viel Fett. Ist es dann nicht vielleicht nachweislich sogar schädlich, Schokolade zu essen?
Also schädlich ist Schokolade definitiv nicht, denn wie wir ja immer sagen, ich glaube in jeder Folge, es gibt keine gesunden und es gibt keine ungesunden Lebensmittel und das gilt natürlich genauso auch für die Schokolade. Fakt ist aber natürlich, und das sprichst du wirklich schon zu Recht an, dass Schokolade zu den besonders energiereichen oder besser energiedichten Lebensmitteln gehört. So eine 100 Gramm Tafel Milchschokolade, die enthält ebenso wie eine Tafel weiße Schokolade rund 540 Kilokalorien. Kalorien pro 100 Gramm. Zartbitterschokolade ist es vielleicht ein bisschen weniger, weil weniger Zucker drin ist, aber das sind immer nur 400 bis 500 Kilokalorien, je nach Kakao- und Zuckergehalt. Also, das ist in etwa so viel wie Kartoffelchips oder so, wobei Schokolade halt auch sehr energiedicht ist, wie gesagt. Das heißt, in so einer Tafel Schokolade ist relativ viel Energie in wenig Lebensmitteln sozusagen. Ja, und damit besteht halt das Risiko, dass man mit so einem, sagen wir nebenbei, naschen immer wieder mal ein kleines Stückchen Schokolade, so ganz nebenbei, relativ viel Kalorien aufnimmt, die sich dann natürlich signifikant auf die Gesamtkalorienzufuhr auswirken. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass man Schokolade gerade wegen dieser vorhin beschriebenen stimmungsaufhellenden Wirkung ganz gerne mal auch in größeren Mengen isst, wenn man zum Beispiel im Stress ist oder so, sich auf Prüfungen vorbereitet, auch wenn man vielleicht einmal schlechte Stimmungsphasen hat, wenn es jetzt draußen dunkel und grau ist oder so, dann wird man schnell merken, dass sich der Schokoladenkonsum durchaus aufs Körpergewicht auswirkt.
Ja, lass uns doch vielleicht mal den Bogen zur Weihnachtsfolge spannen. Warum isst man denn jetzt in der Weihnachtszeit so viel und so gern auch Schokolade?
Also das kann man statistisch belegen. Es stimmt tatsächlich, dass in der Weihnachtszeit besonders viel Schokolade und Schokoladenprodukte konsumiert werden. Wir haben ja einleitend besprochen, wie viel Schokolade die Deutschen pro Kopf und Jahr essen. Und tatsächlich ist wohl die Hälfte davon im Winter und in der Weihnachtszeit wird da gekauft. Da gibt es jetzt sicherlich eine ganze Reihe von Gründen, kulturelle und natürlich auch kommerzielle Gründe. Ich meine, wir alle wissen, dass Schokolade ein wichtiger Bestandteil ist von Adventsfeiern, von Weihnachtsmärkten. Der Nikolaus bringt Schokolade als Belohnung. Im Adventskalender ist Schokolade hinter den Türchen, die man täglich öffnet. Ja, und ursprünglich war halt Schokolade etwas Besonderes und noch viel, viel teurer als heute, ganz nebenbei. Und in der Weihnachtszeit ist halt dieses, man gönnt sich etwas, man leistet sich etwas ganz besonders, auch gesellschaftlich akzeptiert. Und zusätzlich weckt halt der Geschmack an Schokolade dann Erinnerungen an die eigene Kindheit, an familiäre Weihnachtsfeiern. Gerade auch, wie vorhin schon kurz erwähnt, in der dunklen Jahreszeit, die stimmungsaufhellende Wirkung von Schokolade, vielleicht spielt die auch eine Rolle. Und eine heiße Schokolade passt im Winter halt einfach besser als im Sommer im Biergarten oder so. Und deshalb ist jetzt Schokolade Teil unseres ja kulturellen Gedächtnisses und natürlich dann auch ein kommerziell wichtiges Produkt.
Wenn ich jetzt dieses Weihnachten nicht schaffe, alle Schoko-Weihnachtsmänner aufzuessen, wie lange ist Schokolade denn haltbar?
Also das hängt vor allen Dingen vom Kakaogehalt und den enthaltenen Zutaten ab. Eine dunkle Schokolade, die ist am längsten haltbar, bei optimaler Lagerung bis zu 24 Monate, manchmal sogar noch länger. Vollmilchschokolade ist in der Regel 18 Monate haltbar, weiße Schokolade ein bisschen kürzer, da sind es vielleicht nur noch 12 Monate. Oft ist die Schokolade aber auch nach dem Ablauf des MHDs noch essbar, solange sie gut aussieht, riecht und schmeckt. Dieser vorher beschriebene Fettreif hat ja, wie gesagt, nichts mit dem Verderb zu tun. Also man kann einfach mal probieren und wenn es noch gut schmeckt, dann auch weiter essen, auch wenn das MHD abgelaufen ist. Vielleicht kurz zur Aufbewahrung, steht ja auch auf den Packungen meistens auch drauf, am besten eben trocken und dunkel und kühl aufbewahren, nicht mehr als 18 Grad, also nicht im Kühlschrank und man soll halt Temperaturschwankungen vermeiden.
Stimmt es eigentlich, dass nach Weihnachten übrig gebliebene Schoko-Weihnachtsmänner dann später als Schoko-Osterhasen umgeschmolzen werden? Hast du da Insights?
Also ich habe dann mal versucht zu recherchieren, um irgendwie belastbare Infos zu finden, aber nichts gefunden, denn vermutlich ist es nur ein Gerücht, weil es offensichtlich keine Belege gibt. Es gibt den Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie und nach deren Aussagen werden die Schoko-Weihnachtsmänner und die Osterhasen jeweils frisch für die jeweilige Saison produziert. Also eine direkte Wiederverwertung von nicht verkauften, eingepackten Weihnachtsmännern oder so zu neuen Saisonprodukten, das gibt es dann nicht. Allerdings kann natürlich die überschüssige Schokolade aus der Produktion, die jetzt nicht in den Handel gelangt ist, die kann man durchaus wieder einschmelzen und für neue Produkte verwenden. Das betrifft aber in der Regel dann die noch nicht verpackten oder ausgelieferten Weihnachtsmänner.
Es gab doch in Bezug auf Schokolade auch schon den ein oder anderen Lebensmittelskandal. Man hat, glaube ich, in Mineralöle in Schokolade nachgewiesen. Kannst du das mal einordnen? Wie kommt denn in die Schokolade Mineralöl rein und welches Risiko ist damit verbunden?
Ja, das ist richtig. Das war im Jahr 2012. Da wurde erstmals bekannt, dass es in der Schokolade, vor allen Dingen in den Adventskalendern, dass da Mineralöle drin sind. Genauer gesagt sogenannte Mineralöl-Kohlenwasserstoffe. Diese Verbindungen, die heißen abgekürzt MOSH, M-O-S-H und MOA, also M-O-A-H. MOSH ist da die Abkürzung für Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, auf Deutsch gesättigte Mineralöl-Kohlenwasserstoffe. Und die MOAs, es ist die Abkürzung für Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, also aromatische Mineralöl-Kohlenwasserstoffe. Man hat dann schnell herausgefunden, dass die Hauptquelle für diese Verbindungen die Verpackung war, vor allen Dingen Recyclingkartons, Recyclingpapier und vor allen Dingen die, die mit mineralölhaltigen Druckfarben bedruckt wurden. Und aus diesen konnten dann eben die Stoffe in die Schokolade hinein migrieren. Aus toxikologischer Sicht relevant sind da jetzt eher die MOAs, denn bestimmte von diesen Verbindungen gelten als potenziell krebserregend. Das ist also schon eine Thematik, der man nachgehen musste. Und tatsächlich ist aber so, dass die Gehalte sehr gering sind, also ein akutes Gesundheitsrisiko durch den Verzehr von Schokolade definitiv nicht besteht. Viele Hersteller achten da jetzt auch drauf, sodass man sich definitiv keine Sorge machen muss, auch wenn das in Testzeitschriften oft immer mal so ein bisschen als Belastung oder als Risiko hochgepusht wird. Es gibt Daten vom BfR, von der EFSA, dass sich diese Belastung in den letzten 10 Jahren deutlich verringert hat. Trotzdem aber stuft das BfR und die EFSA diese Mineralölrückstände als unerwünscht ein, natürlich, insbesondere diese MOAs, und die Einträge sollen auch weiter minimiert werden. Und es gibt da sehr intensive Diskussionen auch mit der Industrie, dass man etwa durch den Einsatz von frischen Kartons, durch mineralölfreie Druckfarben diese potenziellen Kontaminanten weiter verringert im Gehalt.
Ich würde jetzt noch gerne eine Frage zum Stichwort Nachhaltigkeit stellen. Ähnlich wie beim Kaffee ist der Anbau von Kakao auf großen Plantagen auch durchaus umstritten. Sollte ich beim Kauf also lieber auf Fairtrade-Schokolade umsteigen?
Also es ist definitiv so, dass der Kakaoanbau mit erheblichen ökologischen und auch sozialen Problemen verbunden ist. Da braucht man gar nicht drum rumreden. Vor allen Dingen in den Hauptanbauländern, vor allen Dingen in Westafrika, da führen diese großen Plantagen tatsächlich zu einer massiven Abholzung des Regenwaldes, zu Artenverlust, all diese negativen Konsequenzen, die mit diesen Großplantagen verbunden sind. Auch die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen sind problematisch. Stichwort Kinderarbeit, Ausbeutung von Arbeiterfamilien. Das ist tatsächlich ein Problem und dem muss man sich auch stellen. Und da gibt es Bestrebungen, dem entgegenzuwirken, etwa in Nachhaltigkeitssiegeln. Viele kennen das Fairtrade-Siegel. Aber auch die großen Hersteller, die haben eben teilweise eigene Nachhaltigkeitsprogramme etabliert und schreiben das dann auch auf die Verpackungen drauf. Ziel all dieser Initiativen ist, dass man die Arbeitsbedingungen verbessert, die Einkommen für die Bauern verbessert und natürlich umweltfreundlichere Anbaumethoden etabliert. Jetzt gibt es Studien, die zeigen, dass die Fairtrade-Bauern im Durchschnitt etwas mehr verdienen, auch mehr in Gemeinschaftsprojekte investieren können. Allerdings muss man schon realistisch sein, auch diese Siegel, diese Öko-Nachhaltigkeits- wie auch immer Siegel, die lösen definitiv nicht die Probleme. Vor allen Dingen die generelle Armut in den afrikanischen Erzeugerländern. Und zudem ist natürlich auch die Kontrolle der Standards ein Problem. Man muss halt diesen Initiativen vertrauen. Und sowohl Fairtrade als auch die großen Schokoladenfirmen, die ihre eigenen Nachhaltigkeitsprogramme auflegen, all die müssen halt mit diesen Produkten auch Geld verdienen. Man kann es natürlich trotzdem berücksichtigen beim Schokoladenkauf und so vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass sich die sozialen Bedingungen und ökologischen Bedingungen verbessern. Noch nachhaltiger aber wäre es, wenn ich es vielleicht so formulieren darf, dass man Schokolade bewusst und in Maßen genießt, lieber ein bisschen weniger und dafür etwas hochwertige Schokolade isst, auch wenn einem das bei den heutigen Preisen vielleicht nicht ganz so leicht fallen wird.
So, wir haben nebenbei ja einiges probiert. Was ist denn euer Favorit gewesen? Also ich muss sagen, ich bin dann doch großer Fan von dieser 99-prozentigen Schokolade und die schmeckt aus irgendeinem Grund mein Vielfaches besser als die 100-prozentige Schokolade. Aber ich habe hinten drauf geschaut, die unterscheidet sich nur um so ein 0,5 Gramm Zucker pro Tafel. Ich verstehe es nicht, warum diese 99-prozentige so viel besser ist, aber die weiße war auch gut. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil sie sehr süß war nach dem sehr bitteren 99-prozentigen dunklen Schokoladen. Bei euch?
Ja, ich kann die absolute Gegenposition aufmachen. Also die 100-prozentige, die habe ich genau einmal in meinem Leben gegessen. Dabei wird es auch bleiben. Er hat wahrscheinlich auch zu stark geprägt, einfach durch besonders bekannte Schokoladenarten in Deutschland. Insofern ja eher süß, wenn dann.
Geht mir ganz genauso. Ist auch vielleicht ganz witzig, weil bei Kaffee und Tee, die trinke ich ungesüßt. Da mag ich also die bittere. Ich mag auch gerne mal bitter gehopftes Bier. Aber bei Schokolade mag ich die Bitterkeit auch nicht. Wahrscheinlich auch eine Prägung. Ich mag die weiße Schokolade am liebsten. Ich habe hier so eine quadratische Packung vor mir, da ist auch noch Nuss mit drin und das wäre so meine Lieblingssorte.
Die ist übrigens noch nicht offen.
Ne? Nee, können wir jetzt aber machen.
Ja, extra gemacht, damit er die ganze Tafel mitnehmen kann.
Na, das so einfach kommt er nicht davon.
Nehmen wir mit heim.
Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielleicht haben Sie beim Hören auch den ein oder anderen Schoko-Weihnachtsmann einer Geschmacksprobe unterzogen. Und wenn Sie außerdem beim Hören unserer Podcast-Folge förmlich dahingeschmolzen sind, hören Sie gern unsere weiteren Folgen und abonnieren Sie unseren Kanal. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bis ins nächste Jahr. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden.